voices.
Компанго, зелені голоси.
Green voices.
Компанго.
Компанго.
Компанго, green voices.
Guten Tag, ihr hört Compango Green Voices auf Freiradios Berlin-Brandenburg bzw. auf DAB+. Mein Name ist Dario, ich bin Koordinator und Moderator der Sendung Green Voices bei Compango e.V. Mit mir im Studio sind heute außerdem Nadia.
Hallo zusammen.
Hallo Nadia, schön, dass du dabei bist an den Reglern und wir werden in Kürze auch einen weiteren Gast bekommen, nämlich Daria. Dazu aber später mehr. Außerdem hört man vielleicht im Hintergrund noch weitere Gäste. Es finden nämlich Bauarbeiten vor unserem Studio statt. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Das Thema unserer heutigen Sendung ist im Prinzip uns selbst gewidmet. Wir wollen nämlich heute über kleine freie Radios in Berlin sprechen und natürlich auch über andere freie Radios, die sich ähnlichen Themen wie wir widmen, nämlich zum Beispiel der speziell der Partizipation ukrainischer Flüchtlinge in Berlin. Dazu haben unsere Redakteurinnen ein paar ganz interessante Interviews aufgenommen, nämlich unter anderem mit der Radiosendung Trembeats, die wir gleich hören werden, mit einer Radiosendung aus Göttingen, die von einem ukrainischen Duo geleitet wird, und mit dem Radio Buschruf. Und Daria, unser Gast, der heute dazu stoßen wird, ist übrigens auch Moderatorin bei Buschruf. Wir werden mit ihr darüber sprechen, wie sie überhaupt zu dem Radio gekommen ist, was sie vorher in der Ukraine gemacht hat und genau, wie sich das Leben eigentlich anfühlt als ukrainische Radiomoderatorin hier in Berlin. Von da aus werden wir auch einen kleinen Übergang machen zu unserem zweiten Thema. Der Übergang sollte fließend sein. Es geht nämlich auch um die Erfahrung von Ukrainerinnen und Ukrainern hier in Deutschland beim Jobcenter. Auch dazu haben wir einige interessante Beiträge vorbereitet. Guten Tag, Daria.
Guten Tag.
Kannst du dich ganz kurz vorstellen, nur kurz sagen, wer bist du, was machst du, woher kommst du?
Ich spreche auf Ukrainisch, weil das ist mir mehr komfortabel. Also, мене звати Дар'я. Взагалі я з Києва, опинилась у Берліні після повномасштабного вторгнення в 22-му році. І досі шукаю своє місце, досі шукаю, що мені подобається, на що в мене є ресурси і чим я займаюся. Тут я опинилася теж за цікавою історією, тому що зараз я працюю на німецькому радіо, і таким чином я законектилась з Надією. Привіт!
Ich übersetze kurz für unsere deutschsprachigen Zuhörerinnen und Zuhörer. Daria hat gesagt, sie ist aus Kiew, ist 2022 in Berlin gelandet in der Folge der vollumfänglichen russischen Invasion der Ukraine. Hier ist sie aktuell noch dabei, ihren Platz zu suchen. Sie hat ihn noch nicht hundertprozentig gefunden, aber sie ist aktuell selbst im Radio tätig, und zwar bei Buschruf. Und da hat sie auch Nadia kennengelernt, unsere Technikerin und Co-Moderatorin. Vielen Dank, Daria, für die kurze Vorstellung. Wir werden das Gespräch gleich weiterführen. Vorher allerdings hören wir ein paar ganz interessante Beiträge, die sich auch um das Thema Radio, freie Radios und insbesondere die Radioarbeit von Ukrainerinnen und Ukrainern hier in Berlin dreht. Und dazu hat Nadia ein Interview mit der Radiostation bzw. der Radiosendung Trembeats aufgenommen. Das hören wir jetzt.
Ich habe ihr Studio besucht und alles wirkt so lebendig und dynamisch. Gleichzeitig spürt man sofort, dass dahinter sehr viel Erfahrung steckt. Deshalb wollte ich fragen, wie alt ist dieses Projekt eigentlich und wie lange existiert es schon? Im Grunde genommen ist das Projekt schon recht alt. Es existierte bereits vor dem Beginn des Großflächigen Krieges, allerdings in einer anderen, modifizierten Form. Damals lag der Fokus auf ukrainischer Musik und Kultur. Und das wurde auch lange Zeit so betrieben. Das Projekt wurde ursprünglich von einer ganz anderen Person geleitet. Ihr Name ist Zhenya. Als dann jedoch der Krieg ausbrach, entstand in Berlin plötzlich ein enormer Bedarf an Informationen. Es gab eine große Nachfrage nach Berichterstattung in ukrainischer Sprache über Ereignisse in Deutschland, in der Ukraine und spezifisch über Themen, die die Menschen direkt hier vor Ort betreffen. Das ist ein riesiges Informationsvolumen, das die ukrainischen Medien nicht abdecken, weil es nicht in ihren Bereich fällt und das auch von den deutschen Medien nicht vollständig abgedeckt werden kann. Die deutschen Medien berichten verständlichweise auf Deutsch. So gab es zehntausende Menschen, die nicht wussten, woher sie diese Informationen beziehen sollten. Deshalb hat sich das Projekt weiterentwickelt und ist informativer geworden. Ich selbst bin erst relativ spät dazu gestoßen, im Jahr 2023, aber ich brachte bereits Medienpräsenz mit, da fast mein ganzes Berufsleben in der Ukraine mit den Medien verbunden war. Haben Sie auch schon früher beim Radio gearbeitet? Ja, das Radio begleitete mich bereits in den fernen 90er Jahren. Danach kam es das Fernsehen und vieles mehr. Gibt es bestimmte Besonderheiten bei einem so spezifischen Radio, das sich gezielt an die Diaspora und an Migranten richtet? Die Besonderheiten sind enorm. Das fängt bei der Art Information an, die die Menschen benötigen, und reicht bis hin zu unserer sehr begrenzten Sendezeit. Wir müssen uns strikt an der Zeitplan halten. Wir haben nur eine Stunde pro Woche. In einem fremden Land ist das für die Menschen sehr wenig. Deshalb müssen wir viele Themen werfen. Wir würden gerne viel mehr abdecken, haben aber aufgrund des Zeitmangels nicht die Möglichkeit dazu. Grundsätzlich ist der Sender Alex Kosmos uns gegenüber sehr aufgeschlossen und signalisiert uns: Wenn ihr möchtet, könnt ihr expandieren und 2 Stunden Sendezeit übernehmen. Man darf jedoch nicht vergessen, dass dies ein ehrenamtliches Projekt ist. Wir haben andere Jobs und Familien. Man kann sich dieser Arbeit nicht vollständig widmen. Wenn man Radio macht, was ist das Wichtigste für das gesamte Radioteam? Die größte Besonderheit beim Radio ist das blinde Verständnis untereinander. Man muss manchmal gar nichts sagen, ein Blick genügt. Man liest Informationen ab und alles läuft. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Radio in meiner Vorstellung einen sogenannten Flow haben muss, wie man heute modern sagt. Es muss fließen. Es darf nicht abgehakt sein, sondern die Übergänge müssen organisch wirken. Nur dann steckt Leben darin und der Hörer hat das Gefühl, vom Radio im Alltag begleitet zu werden. Es ist einfach bei dir, du bist der Hörer und nichts reißt dich aus diesem Fluss heraus. Vielleicht ist es eine etwas nostalgische Sichtweise meinerseits. Und übrigens, Radio kann gar kein Anachronismus werden. Es ist der schnellste und unkomplizierteste Weg, Informationen zu vermitteln. Und zwar solche Informationen, nach denen der Mensch nicht erst aktiv suchen muss. Im Internet geht zwar alles schnell, mit wenigen Klicks sieht man aktuelle Ereignisse und Texte, aber dieser Text kommt nicht von alleine zu dir. Du musst die Webseite besuchen, gezielt klicken und suchen. Das Radio hingegen ist, sobald es eingeschaltet ist, einfach bei dir. Es umhüllt den Hörer gewissermaßen und schafft einen schützenden Informations- und Melodienkokon. Was ist für ukrainische Publikum im Exil bei so einem Radio besonders wichtig? Das Wichtigste ist die Möglichkeit, die vertraute Muttersprache und ihre Intonationen zu hören. Im Alltag ist man komplett von der deutschen Sprache umgeben, die sich klanglich stark unterscheidet. Das Radio bietet hier eine emotionale Brücke zur Heimat. Es hilft den Menschen, sich in der Migration nicht isoliert oder verloren zu fühlen. Viele Ukrainer integrieren sich nur langsam. Das Radio dient als Bindeglied. Wir liefern wichtige Orientierungshilfen und erklären lokale Ereignisse auf Ukrainisch, um den Menschen die Angst vor dem neuen Alltag, den Behörden und dem Jobcenter zu nehmen. Ein weiterer Aspekt ist die Musik. Zwar kann jeder Spotify oder YouTube nutzen, aber der Wert des Radios liegt im Überraschungsmoment. Wir bieten thematisch kuratierte Musik und neue Entdeckungen abseits des Mainstreams, nach denen die Hörer sonst gar nicht suchen würden. können. Und übrigens, ich muss dazu sagen, dass unser Programm existiert schon seit 8 Jahren. Sie wurde von Zhenia Kuzmenko gegründet, lief damals aber nur einmal im Monat als hobbymäßiges Musikprogramm. Nach dem Ausbruch des Krieges im Jahr 2022 haben wir uns neu formiert. Wir haben das Format komplett professionalisiert, das Sounddesign überarbeitet, Nachrichten hingefügt und auf eine wöchentliche Ausstrahlung umgestellt. Die größte Herausforderung ist das Geld. Wir arbeiten alle absolut ehrenamtlich. Seit 3 Jahren versuchen wir vergeblich, Fördermittel zu finden. Es ist erstaunlich, dass es in einer Großstadt wie Berlin außer uns und Amal kaum ukrainischsprachige Informationsmedien gibt. Während andere ähnliche Projekte in Deutschland meist zweisprachig senden, haben wir uns bewusst für ein rein ukrainisches Programm entschieden. War ein rein ukrainisches Programm eine Herausforderung oder brauchte es eine Sondergenehmigung von Alex FM? Alex FM hatte überhaupt nichts dagegen, sie kannten die Gründerin Zhenia ja bereits von früher. Ich habe mich allerdings mal mit Vertretern der ukrainischen Gemeinde in Erfurt unterhalten, weil wir die Idee hatten, eine deutsche Version von Drumbeats aufzubauen. Wir hatten sogar schon konkrete Absprachen mit dem dortigen Radiostation, aber das Ganze geriet in Stocken. Ohne finanzielle Unterstützung ist der Arbeitsaufwand für uns allein einfach zu groß. Das ist ein riesiger Brocken Arbeit. Ich sitze oft schon ab 6 Uhr morgens am Skript und die Recherche läuft die ganze Woche über nach Themen, Gästen und allem drumherum. Letztes Jahr haben wir unsere Nachrichten auch noch extrem intensiv über die sozialen Medien verbreitet. Das war eine hervorragende Ressource, die so gut lief, dass sogar Ministerien, Botschaften, Konsulate und unzählige Organisationen auf uns zukamen, um uns mit Informationen zu beliefern. Aktuell fehlen mir schlichtweg die Kräfte und die Zeit, um das auch noch zu pflegen. Deshalb konzentrieren wir uns ganz auf die Audiosendung. Die reinen Textnachrichten leite ich an die Agentur Rheinform nach Kiew weiter. Die picken sich heraus und veröffentlichen es selbst. Aber in den sozialen Medien treiben wir das aktuell nicht mehr voran. Das ist eigentlich sehr schade, weil diese essentiellen Alltagshilfen, die man für das Leben hier einfach braucht, online sonst nur schwer zu finden sind. Das Maximum, was wir tun, ist die fertigen Sendungen inklusive ein Übersicht auf Mixcloud hochzuladen. Wer will, kann er sich dort anhören. Und was Erfurt betrifft, als wir damals mit den Verantwortlichen verhandelten, gab es noch die Hoffnung, dort irgendwie Gelder aufzutreiben. Dabei stießen wir auf ein sehr interessantes Phänomen. Sie verlangten strikt, dass die Sendung zwingend deutsche Sprachelemente enthalten muss. Wir hielten dagegen. Warum um alles in der Welt sollte man Informationen über ukrainische Reisepässe oder konsularischen Dienstleistungen auf Deutsch übersetzen? Welcher Mehrwert hat der Deutsche Hörer davon? Das ist völlig unnötig. In Rostock wird das übrigens so praktiziert. Dort macht das ein Mädchen. Es ist die einzige ukrainische Sendung dort, die ebenfalls einmal im Monat auf dem Lokalsender läuft. Sie liest die Nachrichten auf Ukrainisch und ihr deutscher Kollege übersetzt sie direkt ins Deutsche. Wenn es um lokale Themen der ukrainischen Gemeinde direkt in Rostock geht, ist sie ja völlig in Ordnung. Aber manchmal bringt sie sehr spezifische ukrainische Themen und wenn die dann übersetzt werden, wirkt das einfach deplatziert. Was genau sind eigentlich Ihre Hörer? Ist Sendung primär für die Berliner Community gedacht? Ich habe in einer Sendezeit sowohl Berliner als auch bundesweite Nachrichten gehört. Als wir die Nachrichten noch im vollen Umfang aufbereiten haben, war ganz Deutschland abgedeckt. Und auch jetzt klammerne ich wichtige bundesweite Ereignisse oder gravierende Vorfälle, wie damals diesen Kriminalfall, nichts aus. Dahinter steht einfach ein enormer Mehrwert für die Menschen. Um so ein Projekt zu stemmen, braucht es unglaublich viel Inspiration und das Bewusstsein, wie wichtig der Zusammenhalt unter Ukrainern ist. Das erfordert doch sicher extrem viel Zeit, oder? Absolut. Mein Tag beginnt in der Regel damit, dass ich eine Vielzahl von Informationsseiten sichten und das Wichtigste herausfiltern muss. Mittwochs morgens setze ich mich dann hin und schreibe das finale Skript. Das ist kein einfacher Copy-Paste. Jede Nachricht wird redaktionell sauber aus verschiedenen Quellen zusammengefügt. Was die Zweisprachigkeit betrifft, so haben wir uns ganz bewusst gegen eine deutsche Übersetzung im Äther entschieden, weil das einfach zu viel wertvolle Sendezeit frisst, von denen wir ohnehin viel zu wenig haben. Bei den Gesprächen in Erfurt haben wir eine interessante Sache herausgefunden. Die deutschen Redaktionsstationen haben oft sehr schlechte Erfahrungen mit fremdsprachigen Programmen gemacht. Früher liefen dort russische Sendungen, in denen vor dem Krieg Putin-Propaganda verbreitet wurde. Die Leitung des Senders verstand das wegen der Sprachbarriere einfach nicht, bis die ersten Beschwerden eingingen. Viele ähnliche Geschichten gab es auch mit einer arabischen Community. Wegen solcher Vorfälle haben deutsche Medienmacher schlichtweg Angst, etwas auszustrahlen, das sie nicht kontrollieren können, und fordern deshalb deutsche Sprachelemente. Unser Projekt dort ist letztlich im Sande verlaufen, weil es ohne Budget einfach unmöglich ist, so ein Arbeitspensum zu stemmen. Das bedeutet, Sie persönlich machen das Trennbits Radio in Berlin gar nicht seit den vollen 8 Jahren. Und das gesamte Team hat einen professionellen Medienhintergrund? Nein, wir sind alle erst im Jahr 2022 dazugekommen. Das Projekt wurde ursprünglich von Jenny Kuzmenko ins Leben gerufen, die einmal im Monat auf Sendung ging. Das war damals eher ein musikalisches Hobby. Wir haben daraus ein professionelles Produkt gemacht. Wir alle bringen eine jahrelange Medienerfahrung aus der Ukraine mit. Ich arbeite seit 1997 beim Radio, vor allem beim Wortsendern wie dem Nationalen Radio und Radio ERA. Svetlana hat ebenfalls über 20 Jahre Berufserfahrung beim Radio Kiew, dem Nationalen Radio und beim Fernsehen. Vihori wiederum hat etwa 15 Jahre bei der Fernsehsender Novi Kanal und der K Ukraine gearbeitet. Unser Team ist also wirklich sehr stark aufgestellt. Die Medienwelt hat sich radikal verändert. Es gibt das Internet, soziale Medien und einen riesigen Boom beim Podcast. Warum bleibt das klassische Radio Ihrer Meinung nach trotzdem populär und warum wollen die Menschen es immer noch hören?
Im Grunde wurde das Rad nicht neu erfunden. Das, was man heute modern als Podcast bezeichnet, ist absolut dasselbe wie das klassische Wortradio von früher. Es hat sich lediglich transformiert und im Internet verlagert. Das reine Musikradio hingegen steckt heute in einer echten Krise. Die Kollegen aus Frankfurt an der Oder klagen ebenfalls darüber, dass die Hörzahlen sinken und die Werbung wegbricht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Ära von einfachen Playlists und reinem Dudelfunk endgültig von Spotify beendet wurde. Warum sollte man das Radio einschalten, wenn der Streaming-Algorithmus die Musikauswahl viel besser auf den eigenen Geschmack abstimmt? Wenn hinter einer Radiofrequenz kein tiefer Sinn, keine Information und kein menschlicher Faktor mehr stehen, hat dieses Format keine Zukunft. Das reine Musikradio stirbt langsam aus, wenn das Wortradio weiter bleibt. Podcasts sind letztlich nur seine moderne Form, die man dann hören kann, wann es einem am besten passt. Und das ist die ganze Wahrheit.
Das war unser Interview mit dem Team von Trembeats. Wir hoffen, es hat einige interessante Einblicke in die Arbeit von ukrainischen Radiomacherinnen und Radiomachern hier in Berlin ermöglicht. Wir machen gleich weiter mit einem Interview mit einem Radioduo, einem ukrainischen Radioduo aus Göttingen. Legen wir los.
Sie haben in Deutschland ein ukrainisches Radio ins Leben gerufen. Was hat Sie dazu inspiriert, so ein ungewöhnliches Projekt zu starten? Und wie lange machen Sie das schon? Svoje Radio gibt es noch gar nicht so lange. Wir sind am 17. April dieses Jahres gestartet. Aber das Radio begleitet mich schon viel länger. Ich arbeite seit fast 30 Jahren im Rundfunk und habe mehr als die Hälfte dieser Zeit Teams und Radioprojekte geleitet. Die Idee, ein ukrainisches Online-Radio in Deutschland Deutschland zu gründen, entstand aus einer ganz einfachen Beobachtung. Hier leben Hunderttausende Ukrainer, die arbeiten, studieren, Kinder erziehen und sich ein neues Leben aufbauen. Aber gleichzeitig wollen sie die Verbindung zu ihrer Heimat, ihrer Sprache und ihrer Kultur nicht verlieren. Und ich wollte einen Ort schaffen, an dem die Menschen ukrainische Musik hören und spüren können, dass sie nicht allein sind. Das ist sehr interessant und unerwartet. Und mit welchen Überraschungen wurden Sie konfrontiert? Was kam während der Vorbereitung Ihres Projekts unerwartet zum Vorschein? Die größte Überraschung war für mich die Reaktion der Hörer. Ich habe das Radio praktisch ohne Werbung oder Promotion gestartet, aber die Leute haben uns von selbst gefunden, uns Freuden empfohlen und Nachrichten aus verschiedenen Städten Deutschlands geschrieben. Unter einem Beitrag in den sozialen Medien, als wir die Apps für Android und iPhone auf den Markt brachten, schrieb ich: Wenn Sie den Download-Link erhalten möchten, schreiben Sie das Wort Radio unter den Beitrag und ich schicke ihn Ihnen persönlich zu. Was soll ich Ihnen sagen? Den ganzen Tag und dann noch den nächsten Tag und dann noch einen Tag lang habe ich auf Hunderte und aber Hunderte von Nachrichten mit dem einzigen Wort Radio geantwortet. Und ich habe jedem den Link zur App geschickt. Noch mehr hat mich überrascht, dass die Hörer nicht nur Musik brauchten. Sie fingen an, nach Nachrichten, Programmen, Live-Moderatoren und nützlichen Informationen für Ukraine in Deutschland zu fragen. Das hat mich gezeigt, dass ein Radio nicht nur ein Musikstream sein kann, sondern eine echte Gemeinschaft. Können Sie sich an etwas Ungewöhnliches oder Interessantes erinnern, das mit dem Start des Radios zusammenhängt? Einmal habe ich die Hörer in den sozialen Medien gefragt, ob sie Moderatoren im Ether brauchen. Ich war auf jede Antwort gefasst, aber stattdessen bekam ich Dutzende von Kommentaren von Menschen, die diese Idee nicht nur unterstützen, sondern auch ihre eigene Hilfe anboten. Besonders berührt haben mich die Nachrichten von einem Deutschen, der Svoje Radio zusammen mit seiner ukrainischen Freundin hört. Er schrieb, dass ihm die ukrainische Musik sehr gefällt und dass er ukrainisch lernt, um in Zukunft auch unsere Moderatoren verstehen zu können. Was hat das Projekt in Ihr Leben gebracht? Menschen, Möglichkeiten, Sinn? Was bedeutet das Projekt für Sie? Was ist in mein Leben in Projekt gekommen ist? Nun, wahrscheinlich alles auf einmal. Es kamen neue Bekanntschaften hinzu und Menschen aus meiner beruflichen Vergangenheit kehrten zurück. Kollegen, mit denen ich vor vielen Jahren zusammengearbeitet habe, begannen mir zu schreiben. Und es kam Hörer hinzu, die fast schon zur Freude wurden. Und was für mich sehr wichtig ist, das Projekt hat mich daran erinnert, wer ich bin. Nach dem Umzug nach Deutschland hat man manchmal das Gefühl, das Leben bei Null anzufangen. Aber Svoje Radio hat mir geholfen zu verstehen, dass Erfahrung, Beruf und Berufung nirgendwo verschwinden. Sie warten einfach auf ihre Zeit. Wo können potenzielle Hörer sie finden? Wo kann man Svoje Radio hören? Wo man uns hören kann? Svoje Radio kann man über mobile Apps für iPhone und Android hören, sowie online über das Internet, indem man auf die Website geht und auf Radio hören klickt. Wir möchten nah an unseren Hörern sein, unabhängig davon, in welcher deutschen Stadt sie sich befinden. Unser Slogan lautet: Dein Klang, dein Echo in Deutschland. Und das sind für uns nicht nur Worte. Es geht um Ukrainer, die weit weg von zu Hause leben, aber weiterhin ukrainische Lieder hören wollen, unsere Sprache hören und Teil ihrer Kultur bleiben möchten. Und genau für sie wurde Svoje Radio geschaffen. Ich glaube, dass ein Mensch selbst hunderte von Kilometern von der Ukraine entfernt seine Stimme nicht verliert. Und manchmal reicht es schon, eine vertraute Sprache oder ein Lieblingslied zu hören, um die Verbindung zur Heimat wieder zu spüren. Und genau diese Verbindung versuchen wir jeden Tag aufrechtzuerhalten.
Das war unser Interview mit Svoje Radio, einem Radio-Duo aus Göttingen. Man sieht also, dass Radio auch in der ukrainischen Community weit über Berlin hinaus ein Thema ist und dass Ukrainerinnen und Ukrainer das Medium Radio durchaus auch verstehen als eine Möglichkeit, ihre eigenen Inhalte in die Gesellschaft hineinzutragen. Wir haben noch ein weiteres Interview vorbereitet mit einer anderen Radiostation hier in Berlin, und zwar handelt es sich um Buschruf. Das ist die Radiostation, bei der übrigens auch nochmal zur Erinnerung Daria arbeitet, die heute bei uns ist, um mit uns ein bisschen über ihre Erfahrung zu arbeiten. Bevor wir mit ihr sprechen, werden wir uns allerdings nochmal ein Interview mit den Beteiligten von Buschruf anhören. Nadia, wir sind gespannt.
Hallo, ich bin die Leo Sascha Prix vom Buschruf Radio.
Ich freue mich, kennenzulernen. Welche Themen behandelt euer Radio?
Also wir sind so ein kleines Laienradio und unsere Themen müssen immer einen Berlin-Bezug haben. Und wir haben soziale Themen, Kultur, wir haben auch Informationen über verschiedene Projekte, alles, was so unseren RedakteurassistentInnen so einfällt.
Hm. Und warum mögen Menschen heute Radio? In Ära Digitalisierung und Internet, Radio sehr interessant ist.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Menschen, die lassen sich schon auch gerne noch so unterhalten und berieseln. Und Radio ist eine tolle Mischung aus Informationen und guter Musik.
Ja, genau so. Und wie entscheiden Sie, was relevant ist für heute, für Radio? Ich habe gehört, dass es über Berlin gehen soll, aber noch etwas, was interessant ist.
Ja, interessant ist an unserem Projekt, dass alle Mitarbeitenden eigentlich Laien sind. Und sie kommen hierher, um ihren Arbeitsalltag zu stabilisieren. Das sind langzeitarbeitslose Menschen, Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und meistens haben sie gar keine genaue Vorstellung, was Radio ist und wie man das alles macht. Sie lernen das alles bei uns. Und die Themen suchen wir dann immer danach aus, wie die Menschen auch gerade unterwegs sind. Manche haben ein Projekt, was sie gerne vorstellen wollen, oder waren auf einem Straßenfest und haben vielleicht da eine interessante Band gesehen und möchten die dann interviewen. Oder ja, sind unterschiedliche Sachen. Unser Sendeverantwortliche, der Uwe Henk, der sagt immer, die Themen liegen auf der Straße.
Und was muss man immer denken, wenn man Radio macht?
Oh, auch eine gute Frage. Also was ich finde, was das Wichtigste ist, ist natürlich eine gute Recherche. Alles, was nach draußen geht, muss natürlich Hand und Fuß haben. Und dann finde ich aber auch wichtig, dass es informativ ist und dass unsere Leute lernen, ein Interview so zu stellen, die Fragen zu stellen, die wirklich relevant sind. Und da haben wir so ein paar Hinweise oder ein paar Tipps für die Leute. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten journalistischen Ws. Da kann man sich dran orientieren. Also ich glaube, die Leute können ganz schön viel lernen bei uns.
Und in Berlin gibt es so viele Kulturen, Nationalitäten, ganz divers. Und Sie haben ukrainische Mitarbeiterinnen bei Radio. Was habt ihr bisher über Ukrainerinnen verstanden?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute und gleichzeitig schwierige Frage, weil ich merke immer wieder, dass so der Ukraine-Krieg, dass er die Leute sehr belastet und dass sie deswegen unter Umständen nicht so gerne drüber sprechen wollen. Also wir sind hier auch so ein bisschen da, um von dem Alltag, der sehr belastend sein kann, abzulenken und einen Raum zu schaffen, wo persönliche Probleme auch mal außen vor sein dürfen. Aber was wir schon haben, ist, dass manche von den Mitarbeitenden ukrainische Lieder, Songs vorstellen von Popsängerinnen oder Popsängern aus Ukraine und die werden dann auch im Radio gespielt.
Danke für diese Antwort. Bei unserem Radio machen wir so viel bei ukrainische Lieder und auch klassische Lieder und auch alternative Underground-Lieder. Aber was machen Sie bei Ihrem Radio? Was für Musik spielen Sie?
Ja, bei uns ist ganz wichtig der Berlin-Bezug. Also wir nehmen nur Songs auf von MusikerInnen, die in Berlin leben. Und wir wollen gerne Newcomerinnen fördern. Das heißt, wir bemühen uns auch immer, Musik rauszusuchen, die von Menschen gemacht ist, die noch nicht so ganz berühmt sind, die nicht in die großen Radios kommen und die nicht ganz so alt sind. Also so ganz frische, veröffentlichte Songs zum Beispiel.
Wow, ganz tolle Mission.
Ja, das finde ich auch.
Ja, danke schön für die Antworten. Ist es noch etwas, das Sie sagen möchten?
Ja, vielleicht ist es ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, Buschhof Radio setzt sich eben zusammen aus Menschen, die auch eher aus einer Minderheit bestehen. Und wie wichtig das ist, dass gerade Menschen, die nicht so sichtbar sind, dass sie eine Chance bekommen, gehört zu werden. Und das betrifft ja viele in unserer Gesellschaft, die einer marginalisierten Gruppe angehören. Und das ist hier im Buschhof Radio auch der Fall. Und ja, ich liebe einfach auch diese Vielfalt und finde das total schön, dass wir Menschen auch haben, die nicht deutscher Herkunft sind. Die sind alle bei uns herzlich willkommen.
Wo kann man Radio Buschhof hören?
Sehr gute Frage. Wir machen unsere Radiosendung, wir produzieren die in Kooperation mit Radio Alex. Dort kann man sie im Livestream hören. Einmal im Monat, montags, mittags um 15 Uhr läuft unsere Sendung und danach ist sie in der Mediathek von Radio Alex und auf unserer Buschhof-Seite www.buschhofradio.de.
Dankeschön.
Danke, ich bedanke mich. Das war sehr schön.
Компанго, зелені голоси.
Green Voices.
Компанго.
Компанго.
Компанго, Green Voices.
Das war Bratja Ukrainci. Ach, Quatsch, das war es natürlich nicht. Das hören wir jetzt gleich. Wir hören jetzt gleich nochmal Bratja Ukrainci von Schabler. Was wir gerade gehört haben, war ein Interview mit Leo Sascha Briggs, Moderatorin, Redakteurin beim Radio Buschruf. Sie hat uns davon berichtet, was genau die Mission bei Buschruf ist und über welche Themen, mit welchen Themen sie sich da so auseinandersetzen. Wir haben heute das große Glück, dass eine Mitarbeiterin von Buschruf bei uns im Studio ist, nämlich Daria. Sie hat sich schon zu Beginn der Sendung vorgestellt. Wir werden jetzt gleich ein kleines Gespräch mit Daria führen, und zwar darüber, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass sie als Ukrainerin ohne große Radioerfahrung bei Buschruf gelandet ist, ob ihr die Arbeit da Spaß macht und was vielleicht auch andere Menschen, insbesondere Ukrainerinnen und Ukrainer hier in Berlin davon lernen können. Wie schon groß angekündigt, wir haben Daria bei uns im Studio. Daria arbeitet derzeit bei Buschruf und wir sind natürlich sehr interessiert daran, wie sie eigentlich zu Buschruf gekommen ist, was sie vorher gemacht hat, was überhaupt ihr Background ist. Wir werden dieses Interview auf Deutsch und Ukrainisch führen, weil Daria sich in der ukrainischen Sprache nach wie vor sicherer fühlt als im Deutschen. Und ich werde dann mein Bestes geben, das zu übersetzen, was Daria gesagt hat. Дар'я, чи ти можеш трошки розказати про те, що ти робила в Києві? Ти сказала, що ти народилась в Києві, там виросла. Чи ти завжди хотіла працювати в радіо? І якщо ні, чим ти займалася залом?
Я взагалі думаю, що я завжди за будь-який сайд-квест. І, можливо, я так і сприйняла це радіо. Тому що мені завжди цікаво щось нове, чомусь новому навчитися, але загально я була пов'язана з культурною діяльністю, бо в Києві я вивчала режисуру ігрового кіно і в той самий час багато працювала на знімальному майданчику. Напевне, не сильно встигла попрацювати зі звуком, але це мене наздогнало тут, і тепер я маю нагоду краще дізнатися, як працювати зі звуком і що таке радіо. Так.
Also, Daria erzählt, sie hat in der Ukraine noch nicht im Radio gearbeitet, allerdings war sie schon da, war ihr Fokus auf Kulturarbeit. Sie wollte Regisseurin werden, hat das auch studiert und war aber nebenbei immer offen für Sidequests, wollte neue Dinge lernen. Sie hat in der Ukraine, sagt sie, nicht so intensiv mit Ton gearbeitet, sondern genau eher mit Bildern. Дар'я, як вийшло, що ти опинилася в Берліні? Чому Берлін?
На момент повномасштабного вторгнення сюди переїхала моя двоюрідна сестра. Вона почала навчатися в німецькому вузі, тому це просто було найлогічніший варіант, куди евакуюватися.
І ти до цього вже відвідувала?
Що? Берлін? Берлін? Так, я була двічі. Я думаю, навіть до вторгнення я побувала за 2 чи 3 місяці в Берліні, просто як туристка.
Сподобалося?
Сподобалось, але як не дивно, я тоді дуже хотіла додому в Київ. Я така, ой, я не подорожувалася, вже хочу додому. Я не сильно посиділа вдома.
Also ich habe Daria gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass sie nach Berlin gekommen ist. Sie sagt, es war so eine Art, also sie ist, wie schon anfangs zu Beginn der Sendung angemerkt, sie ist nach der vollumfänglichen russischen Invasion der Ukraine hier in Berlin gelandet. Und Berlin deshalb, weil ihre Cousine bereits im Vorfeld nach Berlin gekommen war. Es war also so eine Art logischer Schritt, da hier schon Verwandte lebten, also ein Anhaltspunkt. Und ich hatte sie auch gefragt, ob sie vorher schon mal in Berlin gewesen war. Und sie sagt, ja, sie war tatsächlich vorher schon 2-mal in Berlin gewesen. Und auf die Frage, ob es ihr damals so gut gefallen hat, dass sie hier unbedingt bleiben wollte, hat sie gelacht und meinte, dass es tatsächlich eher so war, dass Sie fand es jetzt nicht schrecklich, aber es war eher so, dass sie, als sie in Berlin war, dann ganz schnell wieder zurück nach Kiew wollte. Genau. Wir sind natürlich trotzdem froh, dass es dir hier in Berlin mittlerweile gefällt. Чи тобі зараз подобається тут жити в Берліні? Це...
Так, мені подобається. Я люблю такі дні, коли я себе відчуваю туристкою. І коли я дивлюсь на це місце, на це місто, як на щось настільки чуже для мене, ну, в хорошому плані, як нове, начебто я така мандрівниця, замандрувала далеко від дому. От. Мені подобається Берлін. Звісно, є багато викликів, про які ти ніколи не думаєш, коли ти приїжджаєш в місто, гуляєш по центру і думаєш, о, я могла б тут жити, я б хотіла тут пожити 3 місяці. Потім виявляється, що, о, там є житло треба знайти, мову треба вивчити, стати на ноги, побудувати нове оточення, тому це життя.
Auf die Frage nochmal, ob sie jetzt gefällt, sagt sie ja, sie mag es sehr. Sie mag es, die Stadt nicht mehr so sehr durch die Linse der Touristin zu sehen, sondern eher alt und genau. Und ist trotzdem dabei, regelmäßig hier neue Dinge zu entdecken. Тобто, Дар'я, що ти робила в перший час після того, що ти приїхала в Берлін?
Це був дуже цікавий період мого життя. Я пішла з моїми друзями, яких тут зустріла, в соціал-амт в Кройцберзі. Казали саме, що в Кройцберзі найкраще допомагають українцям. Ми стояли в черзі, і так сталося, що почали спілкуватися з співробітниками, почали допомагати з перекладом, і мене взяли туди на роботу перекладачем на півроку. Я пропрацювала в соціал-амті. Це був дуже цікавий період мого життя, тому що якось так одразу я познайомилася зсередини з цією німецькою системою. Це було дуже цікаво.
Sie sagt, die erste Zeit sei eine der spannendsten Episoden ihres Lebens gewesen. Sie beschreibt eine Situation, in der sie, ich habe sie kurz gefragt vorneweg, wie das war, als sie hier angekommen ist, die erste Zeit in Berlin. Und sie sagt, es sei eine der spannendsten Episoden ihres Lebens gewesen. Sie erinnert sich an eine Situation, in der sie mit Freunden nach Kreuzberg zum Amt gegangen ist, weil sie irgendwie durch Hörensagen von anderen Ukrainerinnen und Ukrainern erfahren hatte, dass man in Kreuzberg Ukrainern am besten hilft, oder die Hilfe da, dass das Amt dort besonders hilfreich gegenüber Ukrainern ist, und sie beschreibt, wie sie da in der Schlange vor dem Amt stand und dann irgendwie mit Mitarbeitern ins Gespräch kam, und dieses Gespräch führte dazu, dass sie als Übersetzerin angeheuert wurde und ein halbes Jahr beim Sozialamt, das heißt, gearbeitet hat als Übersetzerin. Oh, das war eine spannende Zeit für sie, weil sie natürlich die deutsche Bürokratie aus dem Inneren heraus kennengelernt hat. Und das war was, was sie vorher so nicht kannte. Тобто зараз, звичайно, нам цікаво, як ти взагалі потрапилась в радіо? Як це вийшло, що ти зараз працюєш в радіо? Ми вже знаємо, що тобі допоміг джоб-центр, а ти можеш трошки про це говорити,
так,
розказувати?
Я потрапляла постійно до різних бараторів. Напевне, найголовніше, що я завжди робила, це говорила про те, чим я хочу займатися. Я завжди говорила, що я хочу займатися кіно, або готова займатися рекламою, і взагалі люблю зйомки. І я постійно приносила моє CV. Кожен раз, напевне, мені казали, що ой, ми не знаємо нічого пов'язаного з культурою, ніяких таких позицій. Дехто, можливо, якісь сайти порекомендував, але, в принципі, в мене не було якоїсь надії, що я знайду роботу завдяки джоб-центру. Проте вони мене підтримували під час того, як я вивчала мову, і з пошуком житла підтримував. В принципі, по інших питаннях життєвих, якщо я зверталася, то я отримувала цю підтримку. Але от що стосовно роботи, це, напевне, було найважче. І одного разу постало питання, чи я хочу продовжувати, там, вступати в університет, наприклад, знову вчити кіно. Тому що я не змогла закрити диплом, не змогла захистити диплом в Києві, бо це якраз було в момент, коли почалося вторгнення. Тому, так, мені сказали, чи я хочу вчитися, чи шукати роботу. Я не знала, але в цей момент мене перевели до нової бараторки. Вона була дуже мила, наймиліша з усіх, кого я зустрічала. Вона прочитала моє резюме, послухала мене і сказала, що в неї є друг, його звати Хенк. І він робить радіо, і їй здається, що це буде хороший меч, тому що це схоже на якимось чином це схоже на те, чим я займалась раніше, і я зможу покращити мою німецьку. От що з неприємного, вона постійно, майже кожну зустріч, якось критикує мою німецьку. От, того вона така: тобі треба на радіо, там ти покращиш свою німецьку. Але все рівно я дуже сильно рада, що вона мене познайомила з Хенком. Бушруф також працює в кооперації з джоб-центром. Не знаю, як вони це роблять, але якось вони це роблять. Я сходила на зустріч з Хенком на одну, як на джоб-інтерв'ю. Потім я сказала, що мені дуже цікаво спробувати працювати в радіо. На той момент в мене загорілися очі, бо вже руки опускалися, і я вже така: та, мені треба що завгодно знайти. От. То це був такий оберашунг для мене. Потім мене запросили в студію, сказали, що є ще бажаючі, хто хоче тут працювати, тому треба зачекати трошки, і через 2 місяці мене вже покликали туди працювати.
Мені здається, що людям, які за кордоном працювали в креативній сфері особисто, особливо складно знайти роботу, типу, в новій країні? Що ти про це думаєш? Який в тебе власний досвід?
Так, я думаю, це дуже складно, особливо з німецькою мовою. Я починала працювати на перших фільмах тут англійською, і я помічала, як кожен раз під кінець робочого дня, оскільки більшість німецькомовна, під кінець робочого дня всі втомлювались, переходили на німецьку, і я тоді взагалі себе відчувала ну, не просто аутсайдером, а з іншої планети. Я не розуміла, що відбувається, і це мене дуже сильно засмучувало. Водночас це було великою мотивацією вчити німецьку краще, щоб бути на цьому рівні і мати більше доступу до німецьких проєктів і знімальних майданчиків. От. І це мені допомогло. Я потрапила на зйомки німецького серіалу якраз після того, як я здала B2. Все рівно, я думаю, що перші 3 дні я нічого не розуміла, що мені кажуть. Я перепутувала всі слова, і я прикидалася, що я все розумію, посміхалася. Але, ну, з часом, якщо люди бачать, що ти хочеш працювати, вони це помічають.
Gut, ich übersetze einmal, was ich... Genau, ich hatte Daria zu Beginn gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass sie dann hier in Deutschland schließlich beim Radio gelandet ist, vom Sozialamt als Übersetzerin und eigentlich als eine Person, die sich in der Ukraine immer für Kino interessiert hat, Regisseurin werden wollte. Und dabei hat das Jobcenter geholfen. Ich habe, genau, sie hat erzählt, dass sie anfangs beim Jobcenter natürlich darüber berichtet, also davon erzählt hat, wofür sie sich interessiert. Das wären eher so Bereiche Kino und Reklame. Sie wusste aber auch noch nicht so richtig, möchte sie jetzt direkt arbeiten, möchte sie vielleicht nochmal studieren, wie sie es ja in Kiew auch getan hatte. Und sie hat dann eben ihren Lebenslauf da mitgebracht, den hat man sich angeschaut und hat aber leider nichts im kulturellen Bereich für sie finden können. Sie hat auch noch mal gerade auf meine Nachfrage, ob es nicht auch für Menschen aus dem kreativen Sektor besonders schwer ist, wenn sie in ein neues Land kommen, in ihrer alten sozusagen in ihrem Spezialgebiet wieder Fuß zu fassen, hat sie gesagt, ja, sie fand es sehr schwer hier in Deutschland, wobei sie sagt, es hatte vor allem was mit der deutschen Sprache zu tun. Sie hat anfangs mal so ein bisschen an Filmsets gearbeitet und meint, sie hat sich da einfach wie auf einem anderen Planeten gefühlt, weil da eben ganz viel geredet wurde, spontane Kommandos kamen und so weiter. Gleichzeitig hat sie das natürlich auch irgendwie motiviert, ihr Deutsch zu verbessern, aber es war trotzdem sehr hart anfangs. Gleichzeitig, genau, war es eben so, dass das Jobcenter ihr da anfangs nicht so wirklich weiterhelfen konnte. Dennoch, sagt sie, ist sie unterstützt worden, finanziell, speziell, aber mit der Arbeit selbst eben war es schwierig. Das änderte sich dann, als sie eine neue Sachbearbeiterin bekommen hat, von der sie sagt, die war sehr, sehr süß. Das war ihre Wortwahl. Die hat sich sehr intensiv auch mit den Voraussetzungen auseinandergesetzt, die Daria mitbracht, hat sich ihren CV mehrfach durchgelesen und da hatte sie irgendwann, hat sie ihr dann gesagt, ja, sie kennt diesen einen Typen persönlich, der beim Radio arbeitet, ein sogenannter Hank, und das war dann tatsächlich genau der, ein Mitarbeiter von Buschfunk. Sie sagte, das könnte ein Match sein und es wäre auch eine Möglichkeit für dich, dein Deutsch zu verbessern. Und sie hat dann ein Bewerbungsgespräch organisiert mit Henk von Buschruf, bei dem Daria anfangs eher dachte, dass es nicht so gut gelaufen ist. Aber das war dann doch tatsächlich so, dass der Eindruck offenbar einseitig war und man dann bei Buschruf sich nach 2 Monaten bei ihr gemeldet hat und ihr gesagt hat, sie dazu eingeladen hat, bei Buschruf mitzuarbeiten. Und da ist sie bis heute. Daria, тобто коли ти почала працювати в Buschruf і чим ти зараз займаєшся там?
Так, я займаюся там різним. Мені найцікавіше монтувати, тому що ми не робимо прямі ефіри. Ми готуємо ефіри наперед. Вони складаються з чіткої структури. Це пісні, модерація між піснями, байтрегами, інтерв'ю і обов'язково культур-тіпс в кожному випуску. Оскільки в нас працює багато людей, є така можливість спробувати себе в різних ролях. Останнє, що я зробила, це записала з Надією інтерв'ю і готую його як байтрак. Наступне, я б, напевно, хотіла спробувати модерацію з кимось досвідченим. Так. Ну і, в принципі, мені досі цікаво монтувати. Що мені подобається, я кожен раз можу там знайти нову справу для себе, нове завдання, яке я не знала, що існує взагалі.
Тобто, як я розумію, вони в Бушфунг просто дають тобі можливість пробувати будь-яку роботу, яка тобі цікава.
Так, і мені дуже подобається, що вони дають свободу в байтрегах. Тобто, в нас є тім-зіцунги, де ми дискутуємо разом, хто про що міг би розказати там цього тижня або зробити інтерв'ю. Але мені дуже подобається, що немає ніяких вимог до тебе, що ти от обов'язково маєш це зробити. Більше все таке ніжне ставлення. Так. Як розкрити якісь твої сильні сторони або твої інтереси і розказати, про що ти хочеш.
А коли ти почала працювати?
Я там? Почала працювати в лютому.
Угу. Цього року.
Так, так. Спочатку в мене був пробний місяць, а потім підписали на довший контракт.
І зараз плануєш залишатися в радіо, я гадаю?
Так, я бачу багато іще можливостей для розвитку і хочу більше розуміти про те, як це функціонує, бути більш впевненою в цьому і, можливо, дійти навіть до рівня, де я б змогла сама зрежисувати цілий випуск.
Ich übersetze. Ich habe anfangs Daria gefragt, wann sie angefangen hat, bei Buschhof zu arbeiten und wie genau ihre Arbeit dort aussieht. Daria ist seit ungefähr Februar dabei, also auch noch nicht allzu lange, ungefähr 4 Monate. Sie plant aber durchaus auch erstmal da zu bleiben, weil sie sagt, sie sieht sehr viele Möglichkeiten für Entwicklung. Sie ist sehr gespannt, sehr motiviert, mehr darüber zu erfahren, wie das Radio funktioniert, vielleicht auch mal eine Radiosendung komplett allein zu produzieren in der Zukunft. Aktuell, sagt sie, ist das, was sie am meisten macht und auch am spannendsten findet, der Schnitt. Sie machen nämlich bei Buschhof keine Live-Sendungen. Das heißt, die Struktur der Sendung, die entsteht komplett mehr oder weniger im Kopf der Person, die sie schneidet, also die Reihenfolge von Liedern, von Moderation. Sie macht auch die Sendung Kulturtipps und ihr letztes Projekt war das Interview mit Nadia, mit unserer Nadia, das sie aufgezeichnet hat. Sie hat bislang noch keine Moderation gemacht, aber das ist auch das wäre auf jeden Fall auch noch eine Tätigkeit, die sie gerne in der Zukunft ausprobieren würde. Was sie auch sagt, ist, dass ihr besonders gefällt bei Buschhof, dass sie sehr viel Freiheit hat bei der Erstellung der Beiträge. Sie sagt, es gibt zwar lebhafte Diskussionen in den Teamsitzungen, die über die Inhalte der Sendungen, aber es gibt keine strengen Anforderungen und die einzelnen Mitarbeiterinnen, Redakteurinnen haben grundsätzlich sehr viel Autonomie darüber, was sie in den Sendungen eigentlich machen wollen. Тобто, Дар'я, може, останнє питання. Як ти оцінюєш свій власний досвід з джоб-центром? Ти оцінюєш його більш позитивним, більш негативним, або що, які були позитивні моменти, які негативні?
Так, це дуже об'ємне питання. Я думаю, що це дуже залежить від людини, саме під чию відповідальність ти потрапляєш. Дуже відрізняється. Є люди, які тебе можуть так взяти за руку, як дитину, і допомогти заповнити анкети, допомогти з ідеями, що далі робити, і взагалі підтримують тебе, коли ти показуєш свою мотивацію або так, що тебе цікавить. Проте, звісно, мені потраплялися і інші люди, які були дуже вимогливими, не йшли на контакт і взагалі дуже закритими до того, що ти важко себе відчуваєш наразі. От, напевне, так. Звісно, у мене були проблеми, досі розв'язую проблеми зі штрафами. Я не знала якихось бюрократичних нюансів і могла там пізніше повідомити про щось, про якусь роботу, яку я знайшла, але не з умислом приховати щось. От, тобто я отримувала часто штрафи, сама не розуміючи, що я не так зробила, і це от найбільше мене стресувало. А в цілому я вдячна за відчуття опори, яке вони дають. Ти, звісно, маєш бути присутнім в тому, що ти теж хочеш створити для себе цю опору. Напевне, так. Ну, а загально потрібно мати терпіння теж на це все діло. І я думаю, найважливіше це питати, просити про допомогу. Нічого в цьому немає. Цього не треба соромитись. Ти ніколи не знаєш, де ти зустрінеш ту людину, яка знає, як тобі допомогти.
Vielen Dank, Daria. Ich übersetze. Da wir heute auch das Thema Jobcenter bearbeiten und Daria eben in der interessanten Situation ist, dass sie diese Stelle beim Radio über das Jobcenter vermittelt bekommen haben, habe ich sie nochmal gefragt, jetzt zum Abschluss, wie sie ihre Erfahrung mit dem Jobcenter eigentlich einordnen würde im Großen und Ganzen, ob sie das eher als uns unterstützend, als positiv oder als negativ empfunden hat und wo für sie so die Vor- und Nachteile lagen. Und ihre Antwort ist, dass es sehr stark von der Person abhängt, die deine Sachbearbeiterin ist. Wie sie selbst auch vorher schon beschrieben hat, gibt es eben Menschen, also Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die dich wirklich quasi an die Hand nehmen, die deine Interessen und Leidenschaften ernst nehmen. Es gibt aber natürlich auch Personen, also Sachbearbeiterinnen, die da anders ticken, die dann teilweise sehr hohe Ansprüche haben, bei denen die Kommunikation nicht ganz so gut funktioniert. Daria berichtet zum Beispiel von einer sehr unangenehmen Situation, die hatte, bei der sie mit einer Strafe sanktioniert worden ist, wegen einem Einkommen, so wie ich das verstanden habe, das sie vorher nicht eingezeigt hat, aber nicht, weil sie irgendwas verstecken wollte, sondern weil es ihr schlichtweg nicht klar war, dass sie das hätte anzeigen müssen. Solche Situationen sind natürlich hochgradig unangenehm und demotivierend. Sie sagt aber gleichzeitig auch, dass das ihr Learning ist, das möchte sie auch anderen Personen mitgeben, dass es wichtig ist, immer ganz offen nach Hilfe zu fragen und sich auf keinen Fall zu schämen, wenn man nicht weiter weiß, dass das ganz normal ist und dass man in der Regel auch dann die entsprechende Information oder die Hilfe bekommt, um die man bittet. Gut, Daria, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, für deine Antworten. Wir sind sehr froh, dass du hierher gekommen bist, um mit uns darüber zu sprechen. Und wir hoffen natürlich auch, dass einige vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer, insbesondere ukrainische Zuhörerinnen und Zuhörer, die in einer ähnlichen Situation sind, auch von deinen Erfahrungen lernen können, sich möglicherweise auch ein bisschen inspirieren lassen. Wir wissen, dass es für viele eine sehr belastende Situation ist, hier in Deutschland anzukommen genau, irgendwie das Gefühl zu haben, man ist nicht mehr nützlich, man kann nichts mehr mit dem, was man gelernt hat, mit den Fähigkeiten, die man hier mitbringt, kann man nichts machen, man kann sie nicht einbringen. Und genau, es geht auf jeden Fall auch anders. Dafür gibt es Beispiele und Daria, du bist einer davon, eines davon. Vielen Dank, Duje Diakue, za ce interview. Wir gehen noch einmal etwas tiefer in das Thema Jobcenter rein. Wir haben es gerade schon angeschnitten in dem Interview mit Daria, wer jetzt gerade erst eingestiegen ist. Wir hatten Daria zu Gast, sie ist eine Genau, Ukrainerin in Berlin. Sie arbeitet bei dem Radiosender Buschfunk, ist da insbesondere aktuell für Schnitt zuständig, betätigt sich aber auch in anderen Bereichen. Und sie hat diesen Job, den sie da aktuell ausübt, über das Jobcenter gefunden. Genau, viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die seit 2022 in Deutschland sind, sind in der Situation, dass sie in regelmäßigen Kontakt mit dem Jobcenter sind, vielleicht auch in der Situation, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Fähigkeiten, ihre Stärken hier einbringen können auf dem Arbeitsmarkt. Und darum soll es heute auch gehen. Dazu hat Sophia einen Beitrag vorbereitet, den hören wir jetzt.
Das wohl fast jedem Ukrainer und jeder Ukrainerin in Deutschland bekannt ist, das Jobcenter. Für die einen ist es die bürokratische Hülle, für die anderen eine Chance, ganz von vorn anzufangen. Ich bin ehrlich, meine eigenen Erfahrungen mit dieser Behörde waren alles andere als angenehm. Endlose Briefe, die sich manchmal widersprechen, Termine, die man unmöglich rechtzeitig wahrnehmen kann und das ständige Gefühl, in der Schuld zu stehen. Selbst wenn man alles nach Vorschritt macht. Am meisten geärgert hat mich der Moment, als meine Beraterin mich herablassend behandelt hat, meine Fähigkeiten und meinen Bildungsweg in Frage gestellt hat und mir das Gefühl gegeben hat, weniger wert zu sein, nur weil ich aus der Ukraine komme und Unterstützung vom Jobcenter erhalten habe. Aber ist das bei allen so? Ich habe mit 3 Ukrainern gesprochen, die diesen Weg gegangen sind, und ihre Geschichten könnten unterschiedlicher nicht sein. Fangen wir mit der ersten Geschichte an.
Hallo, ich heiße Nikola. Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich persönlich habe nur positive Erfahrungen mit dem Jobcenter gemacht. Es kommt darauf an, in welchem Bezirk dein Jobcenter ist. Ich habe viele Geschichten darüber gehört und im Vergleich zu den anderen Jobcentern in Berlin ist der von Reinickendorf ziemlich gut und professionell organisiert, ja, meiner Meinung nach. Ich wurde immer da freundlich bedient und meine Beraterinnen haben mir dabei geholfen, dass die entsprechenden Coaching und meine Weiterbildung finanziert werden. Also außerdem war meine Bekannte im Jobcenter als Dolmetscherin tätig und ich konnte mich immer über sie informieren lassen. Tatsächlich kann ich mich nicht beschweren, was dem Jobcenter angeht.
Wow, das zu hören ist wirklich eine Überraschung für mich und lässt mich direkt an meine eigenen ersten Besuchen dort denken. Bei mir war damals nämlich ein völlig anderes Gefühl, pure Beförderung, als mir dieser riesige Stapel deutscher Formulare in die Hand gedrückt wurde und quasi erwartet wurde, dass ich alles ohne Nachfragen unterschreibe. Als ich damals versucht habe, die Details zu klären, hieß es nur trocken: Suchen Sie sich einen Dolmetscher. Umso schöner ist es zu hören, dass es auch so laufen kann wie in diesem Fall, mit Empathie und echter Unterstützung. Das zeigt mir wieder ganz deutlich, der menschliche Faktor ist bei dieser Behörde einfach alles. Wenn man das Glück hat, an eine verstandsvolle Sachbearbeitung zu geraten, die einen wirklich unterstützen will, wird das Leben im neuen Land um so vieles leichter. Wenn man dieses Glück nicht hat, ja, dann stellt euch auf eine Menge Stress ein. Unsere nächste Geschichte zeigt übrigens noch einmal eine ganz andere, sehr interessante Perspektive auf das Ganze.
Durch meine Umzüge hatte ich insgesamt 3 verschiedene Beraterinnen und entsprechend unterschiedliche Erfahrungen in verschiedenen Berliner Bezirken. Im Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg wurden meine Leistungen lange nicht bewilligt, weil es Probleme mit meiner Anmeldung gab. Gleichzeitig wurde ich aber zu einem Coaching geschickt. Der Coach hat mir sehr geholfen. Er hat mir erklärt, wie das mit der Krankenkasse funktioniert und mir generell geholfen, mich besser zurechtzufinden. Nach meinem Umzug nach Marzahn-Hellersdorf musste ich erneut lange auf die Bearbeitung meiner Unterlagen warten. Damals hat mir eine Sozialarbeiterin geholfen. Sie hat bei Jobcenter angerufen und auf die geltenden Fristen für die Bearbeitung von Anträgen erinnert. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich noch kein Deutsch. Besonders Glück hatte ich mit meiner Beraterin dort. Sie war Ukrainerin und lebte schon seit vielen Jahren in Deutschland. Sie hat mich davon überzeugt, wie wichtig es ist, die Sprache konsequent zu lernen. Außerdem hat sie mir geholfen zu verstehen, dass Jobcenter und Arbeitsagentur ein System mit eigenen Regeln sind, die man erst kennenlernen muss. Natürlich hat es einige Zeit gedauert, bis ich mich auf der Webseite zurechtgefunden habe. Nach einem weiteren Umzug habe ich weiter Deutsch gelernt und nehme heute regelmäßig an Veranstaltungen teil, die vom Jobcenter angeboten werden.
Das ist wirklich eine unglaublich spannende Geschichte. Einerseits freut es mich total für Nadine, dass sie so viel Unterstützung und echte Hilfe bekommen hat. Das gibt einem ja irgendwie auch Hoffnung. Aber andererseits zeigt ihr Fall auch genau die Schattenseite, die so viele von uns schmerzhaft kennen. Diese plötzlichen bürokratischen Blockaden, wenn Zahlungen ohne Vorwarnung verzögert werden, gerät man sofort in existenzielle Panik. Man sitzt da, die Rechnungen stapeln sich, die Miete muss raus und am Fond heißt es nur, bitte warten Sie geduldig auf Ihren Bescheid. Das beweist doch wieder einmal, selbst wenn man an sich ein gutes Jobcenter erwischt, läuft es selten komplett ohne Stolpersteine. Es wirkt manchmal so, als ob jedes Amt in jeder Stadt oder sogar jede Sachbearbeiterin im selben Flur nach völlig eigenen Regeln spielt. Ein echtes Glücksspiel also. Aber lass uns nun die finale Geschichte hören, das die Gans noch einmal auf den Punkt bringt und wahrscheinlich die Erfahrungen von sehr vielen von uns perfekt zusammenfasst.
Am Anfang hat das Jobcenter meine Deutschkurse bis zum Niveau B2 bezahlt. Danach hat meine Beraterin mich bei der Jobsuche unterstützt und mir passende Stellenangebote geschickt. Als das nicht zum Erfolg geführt hat, wurde ein Coaching finanziert. Das Coaching hat mir schließlich geholfen, meine jetzige Stelle bei Compango zu finden. Ja, grundsätzlich schon. Es wurde berücksichtigt, dass ich als Umweltingenieurin arbeiten möchte. Da es aber lange keine positiven Rückmeldungen von Arbeitgebern gab, wurden mir später auch Stellen im Bürobereich vorgeschlagen. Besonders hilfreich war für mich das Coaching. Dort habe ich nicht nur professionelle Unterstützung bei meinen Bewerbungsunterlagen bekommen, sondern auch Motivation und das Vertrauen, dass ich auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine Chance habe. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass es vor allem darum ging, mich möglichst schnell in Arbeit zu bringen. Die Jobsuche hat insgesamt 8 Monate gedauert und ich hatte verschiedene Beraterinnen. Meine letzte Beraterin hat mich aber sehr menschlich, verständnisvoll und unterstützend begleitet. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich denke, regelmäßige Deutschpraxisgruppen 1 bis 2 Mal pro Woche beim Jobcenter waren sehr hilfreich. Ohne regelmäßige Anwendungen vergisst man die Sprache schnell und gute Deutschkenntnisse sind eine der wichtigsten Voraussetzungen für viele Arbeitgeber. Außerdem könnte eine vereinfachte Möglichkeit für kurze Probearbeitszeit von 1 bis 2 Monate helfen. So könnten Arbeitgeber und Bewerber schneller festgestellt, ob die Stelle wirklich passt.
Bevor wir aber zum Fazit kommen, möchte ich noch eine Erfahrung erwähnen, die mich persönlich überrascht hat. Denn nicht alle Begegnungen mit dem Jobcenter waren negativ. Auch die Geschichte der Compango-Freiwilligen Daria zeigt eine andere Seite des Systems. Zwar wurde von ihr erwartet, sie sehr aktiv und schnell um eine Arbeitsstelle zu bemühen, doch gleichzeitig erhielt sie dafür umfassende Unterstützung. Durch individuelles Coaching, Beratung und verschiedene Angebote bekam sie die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um sich erfolgreich auf dem deutschen Arbeitsmarkt zurechtzufinden.
Tja, welches Fazit können wir also ziehen? Ich würde sagen, das Jobcenter ist ein System. Es ist starr, bürokratisch und zeigt den Menschen nicht immer sein freundliches Gesicht. Meine negativen Erfahrungen und die Geschichten vieler anderer Ukrainer zeigen, dass Integration nicht nur bedeutet, die Sprache zu lernen, sondern auch einen täglichen Kampf durch die deutschen Papiersysteme zu führen. Aber Erfolgsbeispiele beweisen, das Wichtigste ist, nicht aufzugeben, seine Rechte genau zu kennen und hartnäckig am Ball zu bleiben, selbst wenn das System Nein sagt.
Wir werden diese Sendung abschließen mit ein paar Beispielen für aktuelle ukrainische, besonders heiße Popmusik. Wir hören sie uns jetzt an und wir laden natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu ein, recht herzlich auch bei unserer nächsten Sendung in 2 Wochen am Mittwoch von 13 bis 15 Uhr wieder einzuschalten. Bis dann.
Те, що вже давно з тобою, і не стать при цьому святою, чи обирати, що хочуть вони, відпусти би свої човни, марнувати життя, покинути свій куже. Адже не знаєш, як-небудь у зграї, хто тебе сховає, від твого ж мовчить, живу, як відчуваю, бачу Бог, як ми хотіли бути щасливими на цій землі. Озмоли чи ні? Мене сон. Хотіла, ми ж тобі все полетіла, мене сон не бере, коли думаю, що треба, аби стати ким хотів, все полетіла. Я пам'ятаю гамір за стіною і сонце над головою, мені кортіло стати сильною без бою. Живу, я відчуваю, бачу Бога.